So, ihr Lieben, jetzt darf ich wieder. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Mich haben in letzter Zeit einige Dinge beschäftigt, wirklich sehr beschäftigt, und das hat mich dazu bewogen, über ein bestimmtes Thema nachzudenken, über das ich heute mit euch sprechen möchte. Ich habe hier mal eine Abbildung, die ich euch zeigen möchte, mit der wir alle mehr oder weniger konfrontiert sind. Nicht mehr oder weniger, wir sind alle damit konfrontiert. Die einen mit der einen Seite und die anderen mit der anderen Seite. Was sehen wir hier? Wir sehen eigentlich zwei Gläser. In beiden ist dieselbe Menge Wasser enthalten. Aber es gibt eben Menschen, die sehen, dass das eine Glas halb voll ist. Und es gibt eben Menschen, die sehen, dass das andere Glas halb leer ist. Und diejenigen, die auf das halb volle Glas schauen, das sind Menschen, denen geht's oft gut. Diejenigen, die auf das halb leere Glas schauen, denen geht's oft schlecht, weil da immer irgendwas fehlt. Die einen, die nennt man Optimisten, das sind die mit dem halb vollen Glas, und die anderen, die nennt man Pessimisten, das sind die mit dem halbleeren Glas, und jeder von uns zählt zu einer von beiden Gruppen. Heute Morgen habe ich in der Sabbatschule mit den jungen Menschen über ein Beispiel gesprochen, das auch so in die Richtung geht. Stellt euch mal vor, ich weiß nicht, man puzzelt heute nicht mehr viel. Früher hat man das öfter gemacht. Man sagt ja immer, die Puzzle, die mit den vielen Teilen, das sind die schweren, und die Puzzle mit den wenigen Teilen, das sind die leichten. Das stimmt aber gar nicht. Sondern die Puzzle, wo fast alle Teile dieselbe Farbe haben, das sind die schweren. Und die Puzzle, die so schön bunt sind und wo man sofort sieht, das kann nur links oben gehören und das rechts unten, das sind die leichten. Das spielt gar keine Rolle, ob die 1000 oder 10.000 Teile haben. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt ein Puzzle gemacht, das ihr monatelang versucht habt, fertigzustellen. Und ganz am Schluss fehlt euch ein Teil. Ein einziges, winziges Teil. Wer von euch hängt das Puzzle auf? Niemand. Das hat 10.000 Teile, aber ein Teil fehlt. Ihr hängt es nicht auf. Und das tun die meisten nicht, weil wir in der Regel sind wir Menschen, die auf das halb leere Glas schauen und nicht auf das halb volle. Man könnte ja auch sagen, 9.999 Teile sind ja da. Und man sieht auch das Motiv. Das eine winzige Teil entstellt das Bild nicht. Ich sehe, dass das, was weiß ich, das Empire State Building ist, der Kölner Dom oder sonst was oder die Lorenzkirche. Aber es ist ein Teil da. Und das ist nicht da, wo es hingehört. Nichtsdestotrotz könnte es trotzdem jemanden geben, der sagt, ich hänge dieses Bild trotzdem auf. Leute, die Puzzleteile aufhängen, die machen das, weil es in ihre Wohnung passt. Weil es schön ist, farblich, weil es ihnen gefällt, vom Motiv. Es gibt aber auch Menschen, die hängen Dinge nicht zu Hause auf, sondern im Museum. Ich weiß nicht, ob ihr mal in einem Museum mit moderner Kunst wart. Die meisten, wie ich euch kenne, eher nicht. Die meisten. Und manchmal steht man da vor so einem Ding, so eine große Leinwand, die ist nur blau. Und denkt sich, Frechheit eigentlich, ne? Dafür zahle ich Eintritt. Aber man muss Kunst verstehen. Ihr geht nicht auf eine Handwerksausstellung, wenn ihr ein Museum besucht. Kunst ist nicht handwerklich Geschicklichkeit, sondern Kunst ist Botschaft. Und wenn da so ein blaues Bild hängt, wo nur blau ist, dann hat der Künstler euch irgendwas zu sagen. Und wenn er euch ärgert, dann hat er euch schon was gesagt. Dann könntet ihr zwar sagen, der will mich ärgern, aber eigentlich will dieser Künstler euch mit euch selbst konfrontieren. Denn ihr steht vor dem Bild und eure Erwartung ist enttäuscht. Und er will euch vielleicht nur die Botschaft mitbringen, das Leben steckt voller Enttäuschungen und viele Dinge laufen nicht so, wie wir sie erwartet hätten. damit hat er schon ein Kunstwerk gemacht. Und dieses Kunstwerk, dieses Bild, auch wenn es euch ärgert, kann euch einen ganzen Tag lang beschäftigen. Kein Puzzle mit 10.000 Teilen würde euch einen ganzen Tag beschäftigen, wenn ihr es selbst gemacht habt. Ihr würdet sagen, tolles Teil, boah, 10.000 Teile, sieht gut aus und Feierabend. Aber dieses blaue Bild, das kann euch einen ganzen Tag lang beschäftigen. Wenn ihr hier genau hinschaut, würdet ihr sogar, Endre, du wirst mich bestätigen, es ist gar nicht so leicht, 10 Quadratmeter in einer blauen Farbe zu gestalten, wo alle, also nur einheitliches Blau, ohne dass es einen dunkleren, helleren Fleck gibt. Es ist wirklich gar nicht einfach. Auch das ist ein handwerkliches Können sogar noch mit verbunden. Ja, genau, richtig. Na? Also selbst wenn ich als ein handwerkliches Geschick aufgesucht hätte, wenn ich ehrlich gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, gut gemacht. Aber darum geht es eigentlich nicht, sondern es geht darum, dass hier ein Teil fehlt und die meisten Menschen hängen das Bild nicht auf, weil das Teil fehlt. Wenn es so groß ist wie die Wand da hinten und rechts unten fehlt ein Teil und euer Besucher, der zu Hause käme und würde das Bild betrachten, würde gar nicht merken, dass da eins fehlt, ihr wisst, dass es fehlt und das ärgert euch und deswegen hängt es nicht auf. Denkt jetzt, was hat das mit einer Predigt zu tun? Wo ist der geistliche Input? Wo ist die Botschaft? Wir kommen schon noch dazu. Wenn Menschen, die immer auf das Fehlende schauen, auf das Haar in der Suppe, anfangen fromm zu werden, dann wird es problematisch. Fromme Menschen, die immer auf das schauen, was nicht passt, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, können anstrengend sein. Sich selbst gegenüber, weil sie sich nie genug sind, weil sie immer sich mit einer einzigen Frage beschäftigen. Es reicht womöglich nicht. Und solche Menschen werden auch ihren Mitmenschen irgendwann zur Last, weil sie bei den Mitmenschen auch immer irgendwo das Haar in der Suppe finden. Und das ist ein Problem, denn dann muss ich die Frage stellen, du frommer Mensch, warum glaubst denn du, wenn es der Glaube dir dein Leben einfach nur schwer macht? Der Glaube sollte doch das Leben leichter machen und nicht schwerer. Und wenn man sich das so anschaut, dann ist man manchmal versucht, diesem Betroffenen zu helfen und wird in der Regel die Erfahrung machen, es ist nicht zu helfen, weil wir Menschen uns nicht selbst verändern können. Der Mensch, der immer auf das halbleere Glas schaut, dem kannst du argumentieren, wie du willst und kannst sagen, schau mal, unter der Hälfte ist ja voll. Das wird er auch verstandesmäßig verstehen. Aber in sich wird immer die Unzufriedenheit bleiben, weil das Glas halb leer ist, weil wir so sind, wie wir sind. Mich hat die Frage beschäftigt, wie steht Gott eigentlich zu dieser Thematik? Wenn irgendwas fehlt, wie geht er damit um? Und ich möchte euch zunächst in eine Geschichte entführen ins Alte Testament, im ersten Buch Mose Kapitel 18 ab Vers 26. Eine Geschichte, die euch allen mehr oder weniger bekannt ist, oder fast allen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr da mal mit aufschlagen. 1. Mose 18, 26 bis 32. So, da steht: Da sprach der Herr, wenn ich in Sodom 50 Gerechte in der Stadt finde, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Und Abraham antwortete und sagte, siehe doch, ich habe mich erdreistet, zu dem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Vielleicht fehlen an den 50 Gerechten nur 5. Willst du wegen der 5 die ganze Stadt vernichten? Da sprach er, ich will sie nicht vernichten, wenn ich dort 45 finde. Und er fuhr fort, weiter zu ihm zu reden und sagte, vielleicht werden dort 40 gefunden. Und er sprach, ich will es nicht tun um der 40 willen. Und er sagte, der Herr möge doch nicht zürnen, dass ich noch einmal rede, vielleicht werden dort 30 gefunden. Und er sprach, ich will es nicht tun, wenn ich dort 30 finde. Da sagte er, siehe doch, ich habe mich erdreistet, zu dem Herrn zu reden, vielleicht werden dort 20 gefunden. Und er sprach, ich will nicht vernichten um der 20 willen. Da sagte er, der Herr möge doch nicht zürnen, ich will nur noch dieses Mal reden, vielleicht werden dort 10 gefunden. Und er sprach, ich will nicht vernichten um der 10 willen. Ihr kennt die Geschichte. Ist ein bisschen lustig auch, wie Abraham mit dem Herrn, so wie auf so einem türkischen Basar, das Handeln anfängt. Das ist wie wenn man ein neues Auto kauft, ne? Man versucht den Händler am Preis runterzudrücken und so versucht das bei dem Herrn auch und der lässt sich tatsächlich drauf ein. 50, 45, 30, 20, 10. Ich habe mir immer die Frage gestellt, Mose, warum hast du aufgehört? Und warum hast du 10 gesagt und nicht einer? Wäre interessant gewesen. Aber egal. Wir stellen fest, der Herr verwirft die Stadt nicht, selbst wenn die meisten Teile fehlen. Da waren ja etliche Menschen, haben ja da gelebt. Ne? Und er sagt, wenn nur 10 übrig bleiben, also ein Puzzle, wo nur 10 Teile da sind, die restlichen 90 fehlen, hänge ich auf. Ist in Ordnung, akzeptiert. Wir gehen ins Neue Testament, Johannes Kapitel 17. Hohepriesterliches Gebet. Ist sogar tatsächlich manchmal als Überschrift da. Da betet Jesus Christus für seine Jünger. Das ganze Kapitel ist ein einziges Gebet, eines der längsten Gebete überhaupt. Ich glaube, das ist das längste Gebet, das uns von Jesus übermittelt ist. Und da steht im Vers 12, es steht, eigentlich geht es nur um einen Tenor, da komme ich später noch drauf, aber im Vers 12, da steht, solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie bewahrt, und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Da ist in der Schrift sogar der Verlust von einem einkalkuliert. Das fehlende Teil muss sogar sein, damit ein bestimmter Plan überhaupt aufgeht. Jetzt könnte man sagen, reicht die Schrift nicht? Hat sie einen Makel, dass sie sagt, ein Teil, ach komm, eins weniger oder mehr? Hat Jesus versagt, weil er einen verloren hat? Keiner von uns käme auf die Idee, sowas zu behaupten. Das heißt, auch Jesus kann damit leben, wenn ein Teil fehlt. In frommen Menschen, und ich behaupte, die meisten von uns sind es, existiert ein Problem. Da kann Gott nichts dafür, da kann jemand anderes was dafür. Aber es existiert in uns. Und es ist eine kleine Nuance. Und manchmal ist der Glaube ein Grat, auf dem man sich bewegt, wo man nach links und rechts runterfallen kann. Das ist manchmal ein ganz schmaler Grat. Und das ist eine Kunst, auf diesem Glauben zu balancieren. Und wenn man auf die eine Seite runterfällt, dann sagt man, ach, Gebote, Sünde, ist alles nicht so schlimm. Gott ist gnädig und vergibt schon alles, wird schon passen. Auf die andere Seite runterzufallen, ist auch nicht besser. Wo man Gott nämlich zum Erbsenzähler macht. Wo man Gott als jemanden darstellt, der wirklich immer bei jedem das Haar in der Suppe sucht und auch findet, weil dieser Gott gute Augen hat. Und bei denen ist das Problem, dass sie den Unterschied nicht gelernt haben, was zwischen Vollkommenheit und Perfektionismus. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Ein Vollkommener ist nicht perfekt, ist nicht fehlerlos. Dann stünde es um uns alle schlecht bestellt, wenn wir ehrlich mit uns selber sind. Aber woher kommt das? Wer pflanzt das in uns ein, das in ernsthaft frommen Kreisen, ich spreche jetzt nicht von den reinen Kirchengängerchristen, sondern Leuten, denen ihr Glaube wichtig ist, gerade denen, dass die oft dazu tendieren, die Vollkommenheit in den Perfektionismus zu übersteigern und von sich selbst und von anderen das zu erwarten, was man nicht leisten kann. Dazu gehen wir mal ganz zurück an den Anfang der Bibel. Welche Geschichte meine ich, wenn ihr das Bild seht? Den Sündenfall beziehungsweise diese Frucht an diesem einen Baum. Wie viele Bäume gab es im Garten Eden? Was denkt ihr? Also. Okay, also mindestens zwei. Ja, ich gehe davon aus, es gab viel mehr. Es war ja ein Garten. Also da, ne? Wie ging es Adam und Eva in dem Garten Eden? Wie haben die da gelebt so? Sorglos. Sorgen hatten sie keine. Was sonst so? Beschreib mal das Leben, wo Jesus ist, so viel ist ja nicht beschrieben. Bis es dann ist ja schon im 1. Mose Kapitel 3 geht es ja schon los mit dem Elend. Aber was denkt ihr so? Also sorglos, was war so noch so da los im Garten Eden? Glücklich, freudig, was gab's denn zu essen so? Früchte, Obst, genau, Gemüse übrigens, naja, Gemüse, weiß ich nicht. Was gab's? Das Grünzeug, das kam später so ein bisschen, also das Gemüse. Hauptsächlich Früchte, also Obst, man geht so hin und pflückt, was einem so gefällt. Also eigentlich das, was wir uns alle wünschen, oder? Und jetzt kommt da einer daher, der wickelt sich um diesen einen Baum. Und dieser eine Baum wird zum Haar in der Suppe. Weil dieser eine, der sich da drum wickelt, es schafft, alles andere vergessen zu lassen und sagt, das ist dein Problem. Du darfst von diesem Baum nicht essen, alles andere darfst du, aber das nicht. Das Haar in der Suppe wird plötzlich zu einem gigantischen Problem. Und als dieser derjenige, der sich um diesen Baum wickelt und mit Eva spricht, fertig ist, passt für Eva nichts mehr. Der Garten Eden ist mies und Gott ist mies. Weil diese eine Frucht, die darf sie nicht haben. Und an ihr, dieser Frucht, hängt nun das ganze Glück von Adam und Eva? Fragezeichen. Wir alle wissen, nein, natürlich nicht. Hätte sie es hängen lassen, um Himmels Willen, ging es uns heute allen besser. Aber sie konnte nicht. Weil derjenige, der sich um den Baum gewickelt hat, schlau war. Und wusste, wie er mit Menschen umgehen kann. Weil er vielleicht selber jemand war, der immer das Haar in der Suppe gesucht hat. Denn auch er war im Himmel auf einer nicht schlechten Position. Dritter Platz. Gott, Sohn und dann kam er. Und es ist was. Ist schon eine Medaille. Ne? Bronze. Und das konnte er nicht verknusen. Er wollte auf den zweiten, eigentlich sogar auf den ersten Platz. Das Haar in der Suppe. Da kommt das her. Dieser Knilch, diese ehemalige Schlange, heute Satan, Drache, wie ihr wollt, der versteht das immer, uns immer wieder mit einer Lupe das Haar in der Suppe zu zeigen. Irgendwas passt nie. Und das wird plötzlich so wichtig, dass der ganze Rest, der passt, der existiert gar nicht mehr. Nehmt euch in Acht vor den Haaren in der Suppe. Nicht um sie runterzuschlucken, rausnehmen, weiter essen. Auch wenn einigen das hier gegen die Vorstellung geht. Aber nehmt euch in Acht, denn das kommt von irgendwo her. Wir können auch ins Neue Testament gehen. Es gibt ja zwei ganz berühmte Sündenfälle. Ne? Das ist der im Alten Testament. Und im Neuen Testament, das ist eigentlich die schlimmste Sünde, eigentlich, die je ein Mensch begangen hat. Ich spreche von Judas Iskariot. Was Schlimmeres als seinen Herrn verraten, hätte er eigentlich nicht tun können. Vordergründig betrachtet. Schauen wir uns das an. Worum geht's denn eigentlich? Er hatte doch alles. Den Lehrer aller Lehrer, einen Wundertäter, einen vollmächtigen Heiler. Er war in seinem engsten Kreis ein Privileg, nach dem sich andere verzehrt hätten. Aber er war nicht dazu zu kriegen, sich zum König krönen zu lassen. Und das eine Ding, das war so ein großes Problem für den Judas, dass er für ein paar Kröten, 20 Silberlinge, seinen Herrn verraten hat. Das Haar in der Suppe, sogar an Jesus Christus, hat irgendwas gefunden, was ihm nicht gepasst hat. Der war nicht so, wie er sich das vorgestellt hat, wie das Puzzle, dem das Teil fehlt. Das ist nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Diese beiden großen Sündenfälle im Garten Eden und in Jerusalem damals, interessanterweise immer dasselbe Motiv. Eigentlich hatten die alles, was sie brauchten. Und deswegen macht es das Ganze so unverständlich, fast schon skandalös. Aber wir sollten uns hüten, uns zu überheben und über diese betroffenen Personen zu urteilen. Auch bei uns gibt es Haare in der Suppe. Die Frage steht also weiterhin im Raum, was können wir tun? Ich habe hier mal eine Geschichte mit einem Bild herausgegriffen, die ihr kennt, die aber von einem russischen Künstler dargestellt ist, der das in die Zeit um 1900 rübertransportiert hat. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Da ist ein junger Mann, der wohnt zu Hause mit seinem Vater und seinem Bruder zusammen und hat alles, was er will. Er muss nicht Hunger leiden, er hat sein Auskommen, er hat Schutz, da gibt es Diener, die alles für ihn tun, aber irgendwas passt ihm nicht. So genau klärt uns die Bibel nicht darüber auf, was ihm an seinem Vater nicht passt, aber irgendwas passt ihm nicht. Irgendein Haar in der Suppe wird er gefunden haben und das wird zum Problem. Und dann geht er zu seinem Vater und sagt, gib mir den Teil, der mir zusteht, wenn du tot bist. Und der Vater macht es auch und dann geht er. Und dann passiert etwas ganz Entscheidendes mit diesem jungen Mann. Er landet in einer Situation, von der er feststellen muss, das läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das heißt also, aus dem verwöhnten Sohn und behüteten Sohn wird ein vernachlässigter Knecht. Was da passiert, dann nennt man Perspektivwechsel. Du hast eine andere Perspektive. Du betrachtest dich selbst mal von einer ganz anderen Warte. Du bist nicht mehr der Privilegierte, sondern du bist der Vernachlässigte. Und jetzt betrachtet er auch seinen Vater von einer ganz anderen Richtung, weil er sagt, wie gut ging's mir eigentlich bei meinem Vater? Weil er den Vater jetzt von einer ganz anderen Richtung her betrachtet. Und diesen Perspektivwechsel, den haben Adam und Eva auch mitgemacht und Judas Iskariot. Judas Iskariot verrät seinen Herrn und als er feststellt, was er damit angestellt hat, stellt er fest, ich habe einen unschuldigen Mann verraten. Und das stürzt ihn in eine unglaubliche Verzweiflung. Diese 20 Silberlinge sind ihm nichts mehr wert. Er wirft sie zurück und selbst sein eigenes Leben ist ihm nichts mehr wert und er hängt sich auf. Wenn er das so vorher gesehen hätte, beim letzten Abendmahl, hätte er niemals seinen Herrn verraten. Aber das hat er nicht gesehen, weil die falsche Perspektive, er hat die richtige Perspektive erst nachher eingenommen. Und nicht freiwillig. Es ist nicht so gelaufen, weil er wollte, dass es so läuft. Auch Adam und Eva, was haben die wahrscheinlich getrauert, als der Engel sie aus dem Garten Eden rausgeworfen hat? Und das haben sie haben den Garten Eden nicht freiwillig verlassen. Und als sie ihn verlassen mussten, wurde ihnen bewusst, was sie eigentlich hinter sich gelassen haben. Wie wenig wert die verbotene Frucht eigentlich war im Verhältnis zu dem, was sie eigentlich schon hatten. Diese Perspektivwechsel sind niemals das Ergebnis eigener Leistung. Nie. Sondern die heilsame Perspektivwechsel sind immer das Ergebnis unseres Versagens. Da spielt der freie Wille überhaupt keine Rolle. Da spielt keine fromme Leistung eine Rolle. Sondern wir sind Versager. Aber dieses Versagen bringt uns in eine Situation, die wir uns nicht ausgesucht haben, aber die uns hilft. Und jetzt wird's interessant. Diese beiden Hauptsünden, die ich gerade beschrieben habe, alle anderen letztendlich auch, nennen wir Sünde. Alle anderen Vergehen auch. Wir in unseren Kreisen laufen oft Gefahr, unter Sünde etwas Falsches zu verstehen, was die Bibel so nicht meint. Sünde ist Fehlverhalten, das ist so die allgemeinläufige Meinung. Aber das griechische Wort Hamartia sagt was ganz anderes. Sünde ist am Ziel vorbeischießen. Und das ist was ganz anderes, als etwas Verbotenes zu tun. Am Ziel vorbeischießen heißt, du erreichst dein Ziel nicht. Judas hat sein Ziel nicht erreicht, dass Jesus sich zum König krönen ließ. Er hat sein Ziel verfehlt, Sünde. Adam und Eva hat ihr Ziel nicht erreicht, dass sie wurde wie Gott, wie die Schlange ihr versprochen hat, sondern eine jämmerliche Kreatur, so wie wir Menschen halt heute sind, ne? Alt werdend, krank werdend, sterbend. Das war nicht ihr Ziel, Sünde. Und dieses ist tatsächlich ein biblisches Fachwort, das wir heute falsch verwenden. Und deswegen viele Dinge auch falsch angehen. Und deswegen manchmal auch ein Bild von Gott haben, das er eigentlich nicht hat. Schauen wir uns nochmal den verlorenen Sohn an. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht wie mir. Wenn ich dieses Gleichnis lese, stoße ich mich immer an dem Vater. Aber nicht zum Schluss an dem Vater, der so großzügig und gnädig ist, sondern an dem Vater, der seinem Sohn die Kohle gibt. Und ich denke mir manchmal, warum lässt du dich so auf den Arm nehmen? Da kommt dieser rotzfreche Bengel und verlangt von dir etwas, ihm, dass du ihm was gibst, was ihm gar nicht zusteht. Und du tust es und wir hören nicht ein einziges Wort vom Vater. Keine Diskussion. Könnte man sagen, ja, vielleicht ist das Gleichnis verkürzt dargestellt. Wenn das Gespräch wichtig gewesen wäre, hätte Jesus uns das erzählt. Da wurde nicht viel diskutiert zwischen Vater und Sohn. Der gibt ihm einfach das Geld. Und am ersten Blick erscheint uns dieser Vater als ein schwacher Mensch. Jemand, der sich von seinem Kind veräppeln lässt. Und man möchte reinschreien und sagen, lass ihn halt gehen, aber ohne Geld, dann soll er wenigstens arbeiten, wenn er schon sein Leben anders führen will. Dann weiß er wenigstens, dass das teuer ist. Leben kostet Geld, muss man arbeiten gehen, muss man sich bemühen, schwitzen, all diese Dinge, die das Leben halt so mit sich bringt. Nein, dann hätte man gesagt, dann hätte sogar noch einen erzieherischen Effekt gehabt. Aber letztendlich stellen wir fest, der Vater erzieht hier gar nicht. Und trotzdem stellen wir fest, am Ende des Gleichnisses steht der Vater als strahlender Sieger da. Weil er zwei Dinge erreicht hat. Er hat zwei Dinge erreicht. Der Sohn ist wieder zurück. Er hat das Ziel erreicht. Er ist nämlich da, wo er hingehört, zu Hause. Das heißt, der Vater heilt die Zielverfehlung des Sohnes. Er macht dieses wieder gut, indem er ihn wieder aufnimmt. Aber er macht noch was Zweites. Er bringt den jüngeren Sohn dazu, dasselbe Ziel zu haben wie er selbst. Denn der Sohn möchte jetzt da sein, wo der Vater ihn schon immer haben wollte, nämlich zu Hause. Und nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Der ältere Sohn, der hat diesen Weg noch vor sich. Der ist nur körperlich zu Hause. Da ist keine Liebesbeziehung da, das lernen wir. Aber der jüngere Sohn fängt an, seinen Vater zu lieben und zu achten. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, das hat er gut gemacht. Und er hatte einen Grund, warum er ihm das Geld gibt und nicht diskutiert, weil er gar nicht wollte, dass der Sohn zu Hause bleibt. Er wollte, dass der Sohn geht. Und er gibt ihm die Mittel dazu, das zu tun, wovon er weiß, weil er seinen Sohn erkannte. Wir alle wissen das Gleichnis, der Vater da ist, Gott spielt da eine Rolle. Gott kennt die Menschen. Er schaut ins Herz. Und wenn er mit uns was tut, dann tut er das mit voller Absicht. Und wenn der Vater dem Sohn die Mittel gibt, ins Verderben zu gehen, dann tut auch er das mit voller Absicht, weil er weiß, nur so lernt er, was er lernen muss. Und damit gibt er mit dem Geld dem Sohn nicht das, was der Sohn möchte, sondern er gibt ihm, was er braucht, um das zu lernen, was er lernen muss. Gott ist Gott. Wir sagen immer so Gott. Wir müssen lernen, Gott als Gott zu akzeptieren. Und das bedeutet, ihm wirklich alles zuzutrauen. Allmacht, Allwissenheit, Lösungen, wo wir sagen, keine Chance. Er hat immer das Zepter des Handelns in der Hand. Gott reagiert nie. Er agiert immer, weil er alles im Voraus weiß. Und wer das ableugnet, der muss dann auch, aber dann auch eingestehen, dass er an einen Gott glaubt, der nicht alles im Voraus weiß. Gott wird nicht überrascht von irgendwelchen Situationen, sagen, Mensch, das hätte ich nicht gedacht, dass das so ist, aber weil ich so intelligent bin, finde ich eine Lösung. Gott weiß, Gott ist Gott. Und das sollte uns trösten, wenn die Dinge anders laufen, als wir sie uns vorgestellt haben. Weil sie so laufen, wie er sich das vorstellt. Und das sollten wir glauben. Denn wenn die Dinge anders liefen, als Gott sie sich vorstellt, dann müsste nach dem engsten Wortsinn Hamathia Gott ein Sünder sein, weil er sein Ziel nicht erreicht. Und das, glaube ich, das glaubt hier keiner. Gott erreicht sein Ziel immer. Das fällt uns als Adventisten schwer zu glauben, das weiß ich. Aber mich persönlich hat es gestärkt, und stärkt es immer in Momenten, in denen ich an mir selbst feststelle, ich finde bei mir das fehlende Teil nicht. Da sind Mängel und da sind Fehler, ich kriege die nicht los. Ich kann mich bemühen, ich kann diesen Weg gehen, ich kann jene Anstrengung machen, ich kann beten, ich kann alles tun, das bleibt mir. Und ich könnte jetzt sagen, Gott, wo sind deine Verheißungen? Oder ich glaube nicht genug, ich bin nicht fromm genug oder sonst was. Ich könnte verzweifeln, ich könnte kriegsgrämig werden, ich könnte immer dieses halbleere Glas sehen bis zu meinem letzten Tag, den ich leben darf. Ich kann aber auch mal in die Bibel schauen und die Gleichnisse und die Geschichten, die wir kennen, auch mal aus einer anderen Perspektive betrachten, ohne sie umzudichten. Ich lese nichts hinein, ich ändere die Übersetzung nicht, ich schaue einfach, was da steht und schaue, was die Urbedeutung der Wörter ist. Und dann fängt an, plötzlich in dem Haufen Asche, der vor mir liegt, gucke ich hin und sehe, da ist was Orangefarbenes. Und ich sehe, da glüht ja noch was. Und ich werde mich hüten, dieses Stückchen glühende Holz auszublasen, weil alle anderen um mich herum es nicht sehen. Davor werde ich mich hüten. Sondern ich werde es anblasen und anfachen und werde Holz suchen, werde sagen, komm, da ist noch was zu machen, da geht noch was. Denn wenn ich nicht so wäre, dann wäre ich plötzlich mit einer Aussage Gottes konfrontiert, vor der ich jeden von uns warnen möchte, die Jesus Christus im Neuen Testament an mehreren Stellen gebracht hat. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und wenn du glaubst, du kleines Menschlein, dass ich als Gott meine höchste Freude daran habe, an dir das Haar in der Suppe zu sehen, um dann damit zu sagen, du bist nicht vollkommen, deswegen hast du im Himmel nichts verloren, dann ist das okay. Dann sollst du jetzt mal erleben, wie das ist, wenn man so ist, wie du meinst, dass ich wäre. Aber wenn ich glaube, dass Gott dieses Haar in der Suppe, dass er damit leben kann, dann gibt mir das Hoffnung. Das hat nichts damit zu tun, dass mir das wurscht ist. Dass ich lerne, mit Sünde zu leben, oh, ist nicht schlimm, Gott will mich schon. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber ich akzeptiere, ich gestehe ein, ja, ich halte mich sogar daran fest, dass Gott mit meinen Fehlern viel besser zurechtkommt, als ich mit meinen Fehlern zurechtkomme. Mir gibt es Hoffnung. Vielleicht ist es für euch ein Skandal, vielleicht gibt euch das keine Hoffnung, aber wie gesagt, wenn Gott derjenige ist, der mit einem fehlenden Teil in einem 10.000 Puzzleteil nicht zurechtkommt, dann im übertragenen Sinne muss ich sagen, Gnade uns Gott. Am jüngsten Gericht. Ich möchte noch mal kurz auf Johannes 17 zurückkommen. Das ist immerhin das letzte wirklich Gebet für die Jünger. Das allerletzte Gebet, da betet er ja hauptsächlich erst einmal auch für sich. Und das allerletzte Gebet, muss man allerdings auch dazu sagen, betet er ja sogar für die, die ihn am Kreuz verspotten. Herr, vergib ihnen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ja tatsächlich sein letztes Gebet. Es ist ja eigentlich schon fast wirklich erstaunlich, dass er gerade ausgerechnet für die, die ihn am Kreuz verspotten und ihn echt übel behandeln, das ist, denen widmet er seine letzte Bitte. Meine Frage an euch ist, wird Gott dieses Gebet erhören? Ich glaube schon. Und wenn ich nicht weiß, was ich tue, ist die Frage, ist mein Wille dann noch frei? Ich meine, ich wüsste, was ich tue, aber ich weiß es eigentlich gar nicht. Da möchte ich mal ein Fragezeichen hintersetzen. Und da sagt Jesus in Johannes 17, Vers 22 folgende: Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt von Grundlegung der Welt an. Das ist das Ziel Gottes, Einheit. Einheit zwischen sich und seinem Sohn und Einheit zwischen den Kindern Gottes und Einheit zwischen den Kindern und dem Vater. Diese vollkommene Einheit, das ist das Ziel Gottes. Hier ist es noch eine Auswahl. Hier steht, dass die bei mir seien, welche du mir gegeben hast. Da könnte man sagen, naja gut, betrifft nur einen Teil der Menschen, also die Gläubigen. In Epheser, im 1. Korinther, ihr könnt nachschauen, wenn ihr wollt, da steht aber, dass Gott Jesus alles unterworfen hat, nicht nur die Gläubigen, und dass er alles seinem Vater unterwerfen wird. Und unterwerfen heißt hier nicht militärisch besiegen, sondern übergeben. Und das sollte allen Hoffnung geben. Und das sind bestimmt die ein oder anderen unter uns, bin ich mir ziemlich sicher, die immer mal wieder von dem Gedanken erfüllt werden, wenn es bei mir nicht reicht, ist es schlimm. Aber bei meinen Kindern sollte es doch reichen. Oder bei meinem Ehepartner sollte es reichen. Oder wisst ihr, wie ich meine? Wo man so gar nicht so viel Regung sieht, dass da Interesse ist für Gott oder die Gemeinde oder sonst was und die lassen sich nicht taufen oder was weiß ich was. Und da versuche ich doch schon so lange. Das soll euch ein bisschen Hoffnung machen. Dieser Gott ist noch größer, als wir ihn uns vorstellen. Und er liebt uns noch mehr, als wir es uns vorstellen können. Und dieser Gott wird immer ein Wesen sein, vor dem wir nicht aufhören zu staunen, auch im Himmel nicht. Da wird es nicht langweilig werden. Jeden Tag neues Staunen, wieder neues Entdecken und wieder einfach nur Lobpreis, einfach nur loben und preisen und sonst nichts, weil er so groß ist. Und weil wir gleichzeitig merken, wie klein wir sind. Und trotzdem merken, wie viel Würde er uns schenkt damit. Dass er sich zu uns herabbeugt und sagt, ich habe dich schon immer in meine Arme schließen wollen. Das ist sein Ziel und er wird es nicht verfehlen, denn sonst wäre er ein Sünder. Und das ist er nicht. Das ist meine Hoffnung und die möchte ich mit euch teilen. Vielleicht konnte ich euch ein bisschen damit anstecken. Amen. Herr Jesus Christus, du bist unser Fels und auf dich möchten wir bauen. In dir möchten wir den Anker unserer Hoffnung verteufen, damit du uns hältst in Momenten, in denen uns die Hoffnung zu verlassen droht, wenn wir unserer eigenen Unzulänglichkeit immer wieder bewusst werden, wenn wir meinen, die Unzulänglichkeit in unseren Mitmenschen zu sehen, auch wenn wir uns um sie bemühen und bemüht haben. Herr, du gibst nicht auf, du hast Geduld und vor allen Dingen du hast Weisheit und du wirst dein Ziel erreichen, darauf dürfen wir bauen. Herr, dafür danken wir dir. Geh mit uns bitte durch den restlichen Sabbattag. Stärke uns für die kommende Woche, die uns bevorsteht. Und lass uns mit Zuversicht in die Zukunft schauen, auch wenn die Welt um uns erschüttert wird. Hab Dank für alles. In Jesu Namen. Amen.